ARD Sounds.
Ist die Welt noch zu retten? Das Radio 3 Klimagespräch.
Und in dem schauen wir heute nach Brandenburg, denn fast die Hälfte des Bundeslandes wird landwirtschaftlich genutzt. Zugleich ist Brandenburg eines der trockensten Bundesländer Deutschlands. In Zeiten des Klimawandels und immer heißer werdender Sommer stehen die Landwirtinnen und Landwirte vor großen Herausforderungen. Das steht fest. In einer neuen Studie sind nun konkrete Strategien erforscht worden, wie die Landwirtschaft sowohl auch künftig profitabel sein kann, als auch zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen kann. Und bei mir ist nun die Hauptautorin der Studie, das ist die Agrarwissenschaftlerin Hanna Jona von Zettritz vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg. Ich grüße Sie ganz herzlich, hallo.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Wir merken es ja in diesem Frühsommer auch wieder ganz konkret. Hitze und Trockenheit werden mit jedem Jahr ein größeres Thema, ebenso wie Stürme und Starkregen, also Extreme. Wie sehr leidet die Landwirtschaft in Brandenburg derzeit darunter?
Also über die diesjährigen Ernten können wir noch nicht keine endgültigen Aussagen treffen. Was so die Getreidesachen angeht, Getreideernte wird eher von einer durchschnittlichen Ernte gerechnet. Also Anfang Juni waren die Bedingungen relativ gut und jetzt haben Sie ja schon gesagt, die Hitzewelle, die Trockenheit. Aber neben diesen extremen Wetterbedingungen, die jetzt regelmäßiger kommen, gibt es ja auch noch andere Faktoren. Also die Betriebskosten sind enorm gestiegen in den letzten Jahren und die Absatzpreise eher gesunken. Deswegen sind schon kleine Ertragseinbußen gefährlich für Betriebe.
Also wenn das alles zusammenkommt, dann ist das schon massiv. 43% der Fläche Brandenburgs wird landwirtschaftlich genutzt. Zugleich ist Brandenburg eben eines der trockensten und wärmsten Bundesländer, rangiert auf dem zweiten Platz nach Sachsen-Anhalt. Das klingt ja in Zeiten des Klimawandels nach einer großen Herausforderung. Ist es denn überhaupt möglich, dieser Herausforderung noch irgendwie Herr zu werden oder Frau zu werden, also kurz sie zu meistern?
Genau da setzt ja unsere Studie an. Wir fragen uns, wie müssen Betriebe in der Zukunft wirtschaften in Brandenburg, eben um auch langfristig wirtschaftlich bleiben zu können. Und in dem Zusammenhang haben wir uns eben verschiedene Anbauverfahren von vielfältiger Landwirtschaft angeschaut. Vor allem mit Sojabohnen, also dem Anbau von Sojabohnen in den sonst etablierten Fruchtfolgen, die eher Getreide und Mais beinhalten in Brandenburg. Und da haben wir eben gesehen, dass mit dieser vielfältigen Anbau durch Sojabohnen oder anderen Hülsenfrüchten das Risiko in ertragsschwachen Jahren enorm gesunken ist. Und das liegt an verschiedenen Effekten. Also das eine ist ein Portfolioeffekt, also das macht, glaube ich, auch intuitiv Sinn, dass wenn ich verschiedene Kulturen anbaue und eine fällt dann aus, dann habe ich eine Absicherung durch eine andere Kultur. Und die Sojabohne hat aber auch noch andere Vorteile neben diesem Portfolioeffekt. Die ist besonders hitzeresistent. Also wir sehen auch bei den Versuchsfeldern, die wir jetzt gerade haben, die Sojabohnen haben die Hitzewelle der letzten Wochen gut überstanden und freuen sich jetzt über den Regen. Und wir sind da, was die Ernte dieses Jahr angeht, sehr optimistisch.
Das ist also ein Tipp und ein Hinweis in Ihrer Studie. Sie haben sich bei Ihrer Studie vor allem auf den Landkreis Märkisch-Oderland und auf Oder-Spree konzentriert. Warum gerade auf diese Regionen?
Genau, wie Sie ja schon gesagt haben in der kurzen Einführung, generell ist Brandenburg besonders interessant, weil es eben so trocken ist, weil die sandigen Böden sehr wenig Wasser halten können, was genau die Trockenheit noch herausfordernder macht für die Betriebe. Und wir sagen immer, wir forschen hier, weil wenn wir die Herausforderungen hier lösen können, dann geht es im Rest von Deutschland sowieso. Und genau deswegen in Brandenburg haben wir die Feldversuche am ZALF, eben an dem Institut, wo ich arbeite, in Müncheberg. Und die Modellierungen, also die Studie basiert auf Modellierungen und die basieren auf Feldversuchen, die sind eben in Müncheberg, deswegen bleiben wir erstmal in der Region. Und hier, also Märkisch-Oderland hat in diesen sandigen Böden in Brandenburg noch eher die fruchtbareren Böden, während Oder-Spree die weniger fruchtbaren Böden hat. Und da ist es dann immer interessant, auch den Vergleich anzugucken. Mhm,
verstehe. Sie haben gerade schon ein bisschen erläutert, wie Sie vorgegangen sind. Modellversuche und Modellagen und Feldforschung. Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihrer Studie für LandwirtInnen in der Region?
Also erstmal ist auf jeden Fall wichtig, in Kontext zu setzen, dass es eben eine modellierte Studie ist. Also wir haben uns 9 Beispielbetriebe angeschaut, aber in einem Computermodell. Deswegen genau die Auswirkungen für einzelne Betriebe können natürlich enorm abweichen. Mhm. Und dieses Computermodell basiert auf anderen Modellen und am Anfang von den Pflanzenwachstumsmodellen und den Klimamodellen, den Wettermodellen, alles, was wir benötigen, um zu wissen, wie entwickelt sich die die landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den nächsten 30 Jahren. Das wird kalibriert mit Feldversuchen, die wir am ZALF eben durchführen. Diese Modelle haben uns eben gezeigt, dass dieser vielfältige Anbau mit Sojabohnen die ökonomischen Risiken für Betriebe reduzieren kann in Jahren, in denen entweder die Ernte schlecht ist oder auch Preise fallen und deswegen die angebauten Kulturen weniger Ertrag erwirtschaften.
Aber dann geht es auch um die Parzellierung. Auch die spielt eine wichtige Rolle. Inwiefern?
Genau, also wir haben verschiedene Anbauverfahren angeschaut. An sich 3. Das eine ist eine zeitliche Vielfältigkeit. Also ein Jahr nach dem anderen werden Kulturen angebaut, immer nur eine auf dem Feld, aber eben in einem Jahr zusätzlich die Sojabohne. Dann eine Parzellierung, also Felder werden in kleinere Teile zerlegt und ein Streifenanbau. Und der ist besonders interessant, weil der ein bisschen pragmatischer ist, wenn man die Streifen in der Breite anlegt, dass die normalen Maschinen, die Landwirte schon haben, benutzt werden können, dann sind die Investitionen, die erstmal getätigt werden müssen, relativ gering.
Das heißt also die Aufteilung der Felder in 12 Meter Breite unterschiedlich bepflanzte Streifen, um das nochmal uns NormalverbraucherInnen klar zu machen. Ja. Ist es mit diesen Schritten also möglich, wenn ich sie richtig verstehe, sowohl Änderungen vorzunehmen, die Landwirte finanziell zum einen ein wenig absichern und zum anderen aber auch ökologisch sinnvoll sind? Denn das ist natürlich auch eine wichtige Frage, ne?
Genau, also es gibt als Teil von dem Projekt hat meine Kollegin Jennifer Thompson auch die ökologischen Effekte angeschaut. Und da haben wir gesehen, dass Nützlinge in dem Streifenanbau häufiger vorkamen, die erlauben, dass wir eben weniger Pflanzenschutzmittel in der langfristig brauchen. Und in meiner Studie jetzt, die den eher ökonomischen Fokus hatte, hat sich gezeigt, eben wir haben dieses geringere Risiko, aber es kostet auch. Also in der Regel ist dann das erwartete Durchschnittseinkommen durchaus geringer für die meisten Betriebe. Und hier braucht es dann einen Ausgleich. Also entweder eine Förderung, dass wir sagen, als Gesellschaft wollen wir diese ökologischen Vorteile den Landwirten und Landwirten entlohnen. Und auch, es braucht richtige Absatzmärkte. Also wir müssen sicher gehen können, dass wenn es Vorreiter gibt, die eben Soja oder andere Hülsenfrüchte wie Kichererbsen anbauen, die auch sicher sein können, dass sie die dann regional zu einem fairen Preis verkaufen können.
Also das erfordert dann doch gesellschaftliche Anstrengungen, um das auch zu kommunizieren. Wie realistisch ist es denn, dass diese Erkenntnisse auch in die Praxis umgesetzt werden? Lässt sich darüber schon was sagen?
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall nicht nur Zukunftsmusik, von der wir hier sprechen. 2025 wurde schon 3-mal so viel Soja geerntet in Deutschland als noch 10 Jahre zuvor. Dieses Jahr kann ich natürlich noch nichts über die Ernte sagen. Wir wissen aber, dass schon auf ungefähr 18% mehr Fläche Soja angebaut wurde als 2025.
Also man beginnt schon, sich so ein bisschen umzustellen.
Es wird sich schon umgestellt. Bisher größtenteils im Süden Deutschlands, also 70% des Sojaanbaus ist noch in Baden-Württemberg und Bayern. Aber mit neuen Sorten und mit dieser steigenden Temperatur ist es einfach immer realistischer, dass auch hier im Norden Soja angebaut werden kann. Und es gibt schon Vorreiterbetriebe, die das machen. Und wenn jetzt die lokalen Absatzmärkte gesichert werden, sehe ich da auf jeden Fall Potenzial, dass mehr Betriebe nachziehen.
Eine neue Studie erläutert also Strategien im Umgang mit Hitze und Klimawandel in Brandenburg. Und darüber gesprochen habe ich auf Radio 3 mit der Agrarwissenschaftlerin Hanna Jona von Zettritz vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung ZALF in Müncheberg. Und sie ist auch Hauptautorin jener Studie. Ich danke Ihnen für den Besuch hier auf Radio 3 im Klimagespräch.
Dankeschön.